welches eklatante Missverhältnis besteht zwischen der Anzahl an Amtsveterinären auf der einen und zu kontrollierenden Tierhaltungsanlagen auf der anderen Seite, war in unserer Sendung schon einmal Thema. Ungefähr alle 20 Jahre muss ein Landwirt mit einem Kontrollbesuch der Behörden rechnen. Anders ausgedrückt werden lediglich 5% der Tierbetriebe jährlich kontrolliert. Trotz der wenigen durchgeführten Kontrollen war die Zahl der Beanstandungen dennoch hoch. In rund 300 von 1.326 kontrollierten Betrieben waren die Verstöße so gravierend, dass Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. An Zahlen und Fakten, die gravierende Verletzungen des Tierschutzes in der Landwirtschaft belegen, mangelt es nicht. Und dennoch tönt es aus den Reihen des Landvolks, es werde genug kontrolliert. Der Präsident des Landvolks Niedersachsen sagte dazu: Die Landwirte haben nicht das Gefühl mangelnder Überwachung, vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass sich die Kontrolleure die Klinke in die Hand geben. Interessant, wie ich finde, will man doch normalerweise die Verbraucher mit Fakten von dem rechtmäßigen Handeln der Landwirte überzeugen. Gefühlsduselei werfen die Landwirte doch sonst eher verächtlich den Menschen vor, die die konventionelle Tierhaltung kritisieren. Und nun sollen Verbraucher auf eine gefühlte Wahrnehmung vertrauen, die offiziellen Zahlen widerspricht? Was kommt nach dem Märchen vom Tierschützer, der auszog, um in der Umkleidekabine zu filmen? Wird Amtsveterinären nun auch der Vorwurf gemacht, sich ihre Beanstandungen einfach nur einzubilden oder die entsorgten Kadaver in Tierkörperbeseitigungsanstalten so manipuliert zu haben, dass der Eindruck von Verdursten, Verhungern oder mangelnder medizinischer Versorgung entsteht? Oder wie erklärt sich das Landvolk die Aufdeckung von Tierschutzverstößen trotz angeblich ausreichender Kontrollen? Welches Problem hat das Landvolk mit stärkeren Kontrollen, wo die besuchten Betriebe doch nicht zu befürchten haben, geht es doch nach eigener Aussage nur um ein paar wenige schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten. Vertrauensbildung sieht anders aus. Meine Skepsis und Ablehnung wird mit derartigen Aussagen nur umso größer. Wer lieber diejenigen kriminalisiert, die Missstände aufdecken, statt sich über die Missstände selbst zu empören, darf sich über Vertrauensverlust nicht wundern. Die Gründe, sich kritisch mit der konventionellen Tierhaltung und den Schlachtbedingungen auseinanderzusetzen, werden also nicht weniger. Dafür muss man wahrlich kein Vegetarier sein. Als Gegengewicht und echte Alternative zu konventionell in Massen erzeugtem Fleisch möchte ich Ihnen im zweiten Teil meines Beitrages das sogenannte Cowsharing vorstellen. Erfreulicherweise wächst bei vielen Menschen das Interesse an der Herkunft, den Lebens- und Schlachtbedingungen der Tiere, die als Fleischlieferant auf ihrem Teller landen. Um diesem Interesse gerecht zu werden, haben sich verschiedene Initiativen gegründet, die Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren vermarkten. Das kann, wie der Name Cowsharing schon andeutet, Rindfleisch sein, aber auch Schweinefleisch gehört zum Angebot. Gerade für jene, die keine Möglichkeit haben, Biofleisch oder solches aus tiergerechter Haltung in direktem Umfeld zu kaufen, kommt dieses Angebot in Frage. Vermarktet wird das Fleisch größtenteils über das Internet. Die Besonderheit: Erst wenn alle Teile des Tieres einen Abnehmer gefunden haben, wird ein Schlachttermin angesetzt. Fokus hier liegt auf einer stressfreien Schlachtung mit möglichst kurzen Wegen. Hier kommen oft nur kleine Bioschlachtereien in Frage, die sich diese Zeit nehmen, um Fleisch in möglichst hoher Qualität zu erhalten. Noch besser sind Hausschlachtungen, bei denen der stressige Transport komplett wegfällt. Für die Konsumenten, die sich für alternativ erzeugtes Fleisch interessieren, spielen neben der stressfreien Schlachtung die Haltungsbedingungen der Tiere eine entscheidende Rolle. Robuste Rinder wie auch Schweinerassen aus Weidehaltung haben die Möglichkeit, ihr Leben bis zur Schlachtung möglichst mit viel Platz und Luft bei artgerechter Fütterung zu verbringen. Bei anderen Formen dieser Vermarktungsstrategie möchten die Kunden den direkten Kontakt zum Tier nicht missen und beteiligen sich an der Pflege und Fütterung der Tiere. Auch wenn viele jetzt vielleicht sagen, ich könnte kein Tier essen, das ich kenne, liegt doch hier genau der Widerspruch. Warum fällt die Beachtung für die Millionen Tiere, die tagtäglich in den Schlachthöfen landen, so viel geringer aus? Von den Umständen, unter denen sie gelebt haben, mal ganz abgesehen. Warum wird der alltägliche Wahnsinn in den Schlachthöfen nicht viel mehr in den Fokus gerückt? Warum besuchen Schulklassen immer nur landwirtschaftliche Betriebe, in denen Kinder Ferkel auf dem Arm halten oder plüschige Küken liebkosen, statt ihnen auch den grausamen Werdegang, den jedes Ferkel oder jedes Küken vor sich hat, aufzuzeigen? Natürlich geht es auch in kleinen Schlachtereien darum, ein Tier zu töten, um es als Lebensmittel nutzen zu können. Das ist per se grausam. Aber genau dieses Mitgefühl ist es, was die Menschen achtsam werden lässt im Umgang mit dem Produkt Fleisch. Weil es etwas Besonderes ist, weil man weiß, dass ein Tier dafür sterben musste. Wir Verbraucher beherrschen es in Perfektion. Die Verbindung zwischen dem steril in Folie verschweißtem Stück Fleisch und der leidenden, panischen Kreatur im Schlachthaus zu verdrängen. Die pervertierten Abläufe, die es ermöglichen, Unmengen von Rindern, Schweinen und Geflügel zu schlachten, sollte sich jeder Verbraucher vor Augen führen. Wer Tiere selbst oder in Gemeinschaft mit anderen hält, denen das Wohl der Tiere und eine nachhaltige Erzeugung ebenso wichtig sind, nimmt seinen Teil der Verantwortung wahr. Wenn sich die richtigen Leute finden und zusammentun, ist es gar nicht so schwer, so ein Projekt ins Leben zu rufen.